Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Luca Pizzato am Mikrofon. Schönen guten Abend. In der nächsten halben Stunde befassen wir uns gleich zweimal mit dem Thema Film. In unserer aktuellen Filmkritik geht es um einen ungewöhnlichen Protagonisten, nämlich einen Ginkgo-Baum. Und wir sprechen über die Darstellung von Arbeit in Dokumentarfilmen. Ein Symposium im Filmhaus Köln. Neue, originelle Choreografien bei den Berliner Tanztagen werden auch Thema sein. Und eine Diskussion in Österreich rund um ein Gemälde von Gustav Klimt.
Ist es ein lebendig Wesen, das sich in sich selbst getrennt? Sind es zwei, die sich erlesen, dass man sie als eines kennt?
Das zweigeteilte Ginkgo-Blatt als eine romantische Metapher in Johann Wolfgang von Goethes Liebesgedicht Ginkgo Biloba von 1815. Goethe war fasziniert von der uralten und einzigartigen Baumart. Vielleicht hätte er deshalb auch Gefallen an folgendem Film gefunden, bei dem ein Ginkgo eine zentrale Rolle spielt. In Silent Friend erzählt die ungarische Filmemacherin Ildikó Enyedi gleich drei Geschichten. Zeitlich sind die Episoden in unterschiedlichen Jahrzehnten angesiedelt, sie ranken sich aber alle um einen Ginkgo in einem botanischen Garten in Marburg. Ein Baum also als erzählerisches Zentrum. Ob das funktioniert, habe ich vor der Sendung unsere Filmkritikerin Katja Nikodemus gefragt.
Ja, dieser Baum ist sozusagen der Anker des Films, also mit seiner Eleganz und seiner Majestät. Da liefert er sozusagen die Schwerkraft, also das Zentrum für diese drei Episoden in verschiedenen Epochen. Er ist ja auch über, ich glaube, 200 Jahre alt, dieser Baum. Und die erste Episode, die spielt in der Gegenwart während der Pandemie. Also ein Gastprofessor aus Hongkong, ein Neurowissenschaftler, der kommt in Marburg an und er fühlt sich von einem Tag auf den anderen, ja, vereinsamt auf einem entleerten Campus wieder. Und Tony Leung, der Hauptdarsteller von In the Mood for Love und anderen Wong Kar-wai-Filmen, der verleiht eben, ja, diesem Mann eine leise Melancholie. Und durch den Stillstand, durch die Pandemie öffnet sich sein Blick, der Blick dieses Mannes, auch für den Ginkgo-Baum, mit dem er mit ja, lustigen oder interessanten Versuchen und Selbstversuchen versucht, eine Verbindung aufzunehmen. Und in einem weiteren Handlungsstrang, da spielt Luna Wedler um 1908 die erste Studentin der Botanik, die in Marburg zugelassen wird und in einer langen Aufnahmeprüfung toll inszeniert, bekommt sie zu Beginn die ganze Frauenverachtung ja, der Herren Professoren zu spüren. Und die dritte Episode, die spielt in den 1970er Jahren. Ein junger Student vom Dorf, der fremdelt mit seinem akademischen Umfeld und dann soll er auf eine Geranie aufpassen, eine langweilige Geranie, mit der eine Freundin und Biologiestudentin Versuche durchführt. Und in dieser wunderbar slapstickhaften Episode, ja, wird diese Geranie seine Freundin mit Lötkolben und Draht verkabelt er sie und bringt ihr lustige Dinge und Kunststücke bei. Und all das, ja, ist ein Reigen um diesen Ginkgo-Baum herum.
Mhm. Diese drei Handlungsstränge spielen also in unterschiedlichen Zeiten. Wie drückt sich das auch in der Gestaltung der Bildsprache aus?
Also Ildikó Enyedis Filme, die haben ja immer eine sehr genaue, atmosphärisch intensive Bildsprache und so ist es eben auch hier. Die Episode der Studentin um 1908, die wird erzählt in Schwarz-Weiß-Bildern und diese Studentin geht auch bei einem Fotografen in die Lehre. Und diese Filmbilder, mit denen ihre Geschichte erzählt wird, die sind wirklich auch ausgeleuchtet, ganz toll, subtil, wie historische Fotografien. Die Geranien-Episode der 70er, die ist aufgenommen so mit flirrenden 16mm-Bildern. Und in der Zeit der Pandemie, also mit Tony Leung als diesem experimentierfreudigen Gastprofessor, da treffen wir sozusagen auf die opaken, geschlossenen, perfekten Bildoberflächen der digitalen Moderne. Und der Ginkgo-Baum übrigens, der sieht in jeder Ästhetik, in jeder Epoche bezaubernd aus.
Warum eigentlich ein Ginkgo-Baum und keine Eiche, Buche oder Lärche?
Ja, die Heldinnen und Helden von Silent Friend, die sind ja versprengte Seelen, also einsame Wesen, erfüllt von der Sehnsucht nach Verbindung, nach Austausch. Und dafür ist es, glaube ich, schon wichtig, dass auch der Ginkgo-Baum, den wir hier in verschiedenen Jahreszeiten erleben, dass er diese Einsamkeit verströmt und eben nicht einheimisch ist. Er ist eben einsam. Ohne Artgenossen steht er da in diesem Park, dieses mittelalterlichen Universitätsstädtchens und er ist importiert aus dem fernen Asien, eben seltsam fremd auch vor diesen roten Backsteinmauern der Marburger Universität. Und so kann eben dieser Baum, der sich übrigens als weibliches Exemplar erweist, auch noch wichtig, ja, kann er eine Seelenverwandtschaft mit diesen versprengten Figuren entwickeln.
Ildikó Enyedis Filmografie ist ja überschaubar. In 35 Jahren hat sie nur 10 Filme gedreht. Ihr bekanntester darunter ist wohl Körper und Seele von 2017, für den sie mit dem Goldenen Bären auf der Berlinale ausgezeichnet wurde. Eine Liebesgeschichte an einem ungewöhnlichen Schauplatz, einem Schlachthof. Wie fügt sich denn Silent Friend in die Filmografie von Enyedi ein?
Ja, also in all ihren Filmen geht es ja wirklich um scheinbar unverbundene, getrennte Menschen, die eine Verbindung suchen, auch eben im Body and Soul. Und ich glaube, Silent Friend, der variiert das Thema nochmal auf andere Weise. Es ist ihr meditativster Film, weil die Menschen hier gemeinsam und auch mit Hilfe des Ginkgo-Baums lernen, ihr existenzielles Alleinsein zu akzeptieren. Das ist bei ihr jetzt etwas Neues. Und dieses Alleinsein akzeptieren wir mit Hilfe dieses Baumes und dieses Filmes übrigens auch selbst.
Ein Film nicht nur für Ginkgo-Fans also. Unsere Filmkritikerin Katja Nicodemus über Silent Friend von Ildiko Enyedi. Seit heute ist er auch bei uns in den deutschen Kinos zu sehen. Die Berliner Tanztage feiern dieses Jahr ihr 30-jähriges Bestehen. Angefangen hat das Festival für zeitgenössischen Tanz mit wenig Budget in den 90er Jahren. 30 Jahre später hat sich das Format als eine wichtige Plattform für den Nachwuchs der Tanzwelt etabliert und gilt als Karrieresprungbrett. Für die diesjährige Jubiläumsausgabe haben sich mehr als 220 Tanzprojekte beworben. 10 wurden am Ende ausgewählt. Seit einer Woche kann man sich die Arbeiten in den Sophiensälen in Berlin-Mitte anschauen. Elisabeth Nehring hat das für uns getan.
Der Körper hängt durch, die Füße schlurfen über den Boden, Hände wedeln durch die Luft, Wangen blasen sich auf, um mit dem ausströmenden Atem ein imaginäres Feuer anzufachen. Die Aktionen der drei PerformerInnen wechseln ständig. Einige Bewegungssequenzen kehren als Leitmotive immer wieder zurück. Etwas anpusten oder wegwischen, auf alle Viere gehen oder sich ineinander verknoten. Aber auch andere gestische und mimische Elemente tauchen wiederholt in Variationen auf. Etwas suchen, erschnuppern, betatschen, in die Luft stemmen, an etwas zerren, heulen, stampfen, schreien, hauen. Choreografin Isabella Fernandez Santana hat sich für die einstündige Tanzproduktion O que resta de fogo, zu Deutsch Was vom Feuer übrig bleibt, von der Arbeit der Köhlerei inspirieren lassen. Nicht der industriellen Variante von heute, sondern dem traditionellen Handwerk der Holzkohleherstellung, wie es über Jahrhunderte hinweg auf der ganzen Welt betrieben wurde. Mit den TänzerInnen ist sie tief eingetaucht in die Prozesse des Holzfällens und Verbrennens, der Zerstörung, Zersetzung und Transformation von Material, des Aushaltens von Hitze und harter körperlicher Arbeit. Auch wenn sich all diese Details nicht auf den ersten Blick in dem Stück wiederfinden, ja es mit seinen vieldeutigen Szenen mitunter sogar hermetisch wirkt, ist mit O que resta de fogo doch etwas ganz Großartiges entstanden. Eine schwer beschreibbare Choreografie, die gerade deswegen in den Bann zieht, weil sie ständig wechselt zwischen zielgerichteten Alltagsbewegungen und rastlosen Albernheiten, zwischen Spiel und Kampf, Nonsens und Verführung, der Verkörperung harter Arbeit und dem Einsatz filmischer Spannungsbögen. Die drei TänzerInnen unterlaufen auf wunderbare Weise beständig und gekonnt den Wunsch nach festlegbarer Deutung. Zwei von ihnen, Julek Kreuzer und Philipp Fietzkahl, sind für die Produktion verantwortlich. Sie haben Isabella Fernandez Santana als Choreografin eingeladen, mit ihnen und einer dritten Tänzerin im Bund diese Arbeit entstehen zu lassen. Damit ist auch auf der produktionstechnischen Seite einiges anders als gewöhnlich in der freien Tanzszene, in der üblicherweise ChoreografInnen ihre TänzerInnen suchen und nicht umgekehrt. Für die Tanztage, die in diesem Jahr ihr 30-jähriges Jubiläum feiern, ist diese Produktion zweifellos ein großer Gewinn, katapultiert sie doch das künstlerische Niveau auf einen Schlag weit nach oben. Zugleich zeigt sich hier, dass die immer weiter fortschreitende Professionalisierung eines Nachwuchsfestivals irgendwann problematisch wird, da sie die Fallhöhe ungemein vergrößert zwischen echten Newcomern mit wenig Bühnenerfahrung und KünstlerInnen, die womöglich choreografisch ihre ersten Schritte machen, in unterschiedlicher Ausprägung aber bereits jahrelang tanzen, kreieren, recherchieren und unterrichten. Das Letztere ist wiederum auch kein Garant für interessante und innovative Zugänge zu Tanz und Performance ist, zeigte der Eröffnungsabend. Dafür hatte Tänzerin Caro Sharkey zusammen mit ihrem Kollegen Dominique McDougall das Solo Did for Love kreiert. Es war zwar sehr lustig, wie sie im Sesamstraßen-Elmo-Kostüm über die Bühne hüpfte, erzählte jedoch erstaunlich wenig Substanzielles über die prekären Arbeitsbedingungen freiberuflicher KünstlerInnen, was das erklärte Ziel der Performance war. Let's go crazy! Anders Alvin Colantes. Der philippinische Tänzer stellt in seinem Solo Bibinka sein eigenes Alter Ego in Form einer Drag Queen in den Mittelpunkt und taucht anhand seiner eigenen biografischen Geschichte tief ein in die erschöpfende Dienstleistungs- und Entertainment-Arbeit philippinischer MigrantInnen. Dass er sich so noch nie einem Publikum geöffnet und gezeigt hat, wird schnell deutlich und berührt auf eine Weise, wie es nur die Verletzlichkeit und der Zauber des Anfangs kann.
Eine Halbzeitbilanz der Berliner Tanztage von Elisabeth Nehring. Das Festival in den Sophiensälen in Berlin läuft noch bis zum 24. Januar. Wir machen eine Zeitreise in das Jahr 1895 nach Lyon. Dort stand damals die Fabrik der Familie Lumière. Wir sehen Arbeiterinnen mit Federhut und Taillenrock und Arbeiter in legeren Anzügen, wie sie aus dem geöffneten Fabriktor strömen. Ein Film also, schwarz-weiße Bilder aus einer Einstellung gefilmt, nicht ganz eine Minute lang. Die Arbeiter verlassen die Fabrik, der Brüder Lumière. Das war einer der ersten Filme, der jemals gedreht wurde. Arbeit zu dokumentieren hat also filmische Tradition. Und ist auch mehr als 100 Jahre nach den Gebrüdern Lumière ein zentrales Thema weiterhin vieler Dokumentarfilme. Eine Auswahl solcher Filme zeigt das Filmhaus Köln heute und morgen. Die Leitfrage, wie wird Arbeit heute in Dokumentarfilmen dargestellt? Vor der Sendung konnte ich mit der Organisatorin der Reihe, Michelle Koch, sprechen. Sie leitet die Dokumentarfilminitiative im Filmbüro NW. Seit dem Film »Die Arbeiter verlassen die Fabrik« seit 1895 hat sich unsere Arbeitswelt stark gewandelt. Deshalb habe ich Michelle Koch gefragt, welche Formen von Arbeit Dokumentarfilme heute zeigen.
Ja, also Arbeit hat sich massiv verändert. Die ist eben längst nicht nur materiell mehr oder spielt auch nicht in Fabriken, sondern ja im Homeoffice. Also wir haben es mit immateriellen Welten zu tun. Andere Tätigkeiten werden als Arbeit auch auf einmal wahrgenommen, wenn auch noch viel zu wenig, nämlich zum Beispiel emotionale Arbeit, Care-Arbeit, reproduktive Arbeit. Und diese veränderte Arbeit, die lässt sich eben auch nicht mehr mit denselben Bildern erzählen. Natürlich verlangen die neuen Arbeitswelten andere Blickachsen, andere Zeitlichkeiten und andere Formen. Ja, und genau deshalb interessieren uns die Filme, die eben auch nicht erklären oder vereinfachen, sondern versuchen, diese neuen Arbeitsformen erfahrbar zu machen.
Und wie macht man diese neuen sozialen Realitäten erfahrbar?
Also ich kann Ihnen ein Beispiel geben aus einem Blog, der sich mit feministischen oder weiblichen Lebens- und Arbeitsrealitäten auseinandersetzt. Das ist ein österreichischer Film von Karin Berger. O Fortuna, Work in Progress 1-6 heißt der. Und der beschreibt zum Beispiel das Leben oder den Kampf um Anerkennung von einer Alleinerziehenden, auch in dem Fall Filmmacherin, eine Erfahrungswelt aus strenger Zeittaktung, aus täglichen Redundanzen und auch in der Innenwelt, in der Arbeit unsichtbar bleibt, während zum Beispiel draußen vorm Fenster die Handwerker ganz klar und von allen anerkannte Arbeit leisten. Und durch diese Geschwindigkeit, durch die Musik, durch den Rhythmus versetzt er eben in eine Erfahrungswelt von Monotonie oder Gehetztheit. Also das können die Filme eben über ihre ästhetischen und formalen Mittel tatsächlich am Leibe erfahrbar machen. Und im Kinoraum funktioniert das dann natürlich noch tausendmal besser.
Welche Rolle spielt die Kamera in aktuellen Dokumentarfilmen über Arbeit?
Die Kamera, die spielt natürlich in Filmen ohnehin eine wichtige Rolle. Es geht ja um Bildproduktion. Aber natürlich kann jetzt auch jeder mit seinem Handy filmen inzwischen. Also da hat ja eine extreme Demokratisierung stattgefunden. Und so sind vielleicht auch Einblicke in einer Art von aktivistischem Film vielleicht in Lebenswelten sichtbar von Menschen, die jetzt vielleicht nicht privilegiert leben, sich aber trotzdem ein Handy leisten können und für die diese Kamera und dieses Handy eben auch zu einer Art Werkzeug oder Waffe wird in einem Kampf um Sichtbarkeit. So könnte man das, glaube ich, ausdrücken, ja.
Da geht es dann quasi buchstäblich auch um das Dokumentieren, um das Sichtbarmachen von Missständen oder prekären Arbeitsverhältnissen. Der Dokumentarfilm erscheint mir dann als ein journalistisches, vielleicht politisches Werkzeug. Wie viel Filmkunst steckt da dann noch drin in diesen Bilderwelten, wenn die politischen Botschaften vielleicht eindeutig sind?
Naja, die politischen Botschaften sind in den Filmen, die jetzt zum Beispiel hier dieses Symposium versammelt, niemals eindeutig. Dann handelt es sich hier zum Beispiel um Filme wie Olanda von Bernd Schoch, der Arbeit über körperliche Erfahrung, über zeitliche Erfahrung spürbar macht. Es geht um PilzsammlerInnen in den Karpaten. Die sind in einer sehr instabilen Lebenssituation. Alles ist improvisiert. Und man bekommt eben als Zuschauer in diesem Fall auch keinen einfachen Überblick über diese Lebens- und Arbeitszusammenhänge geliefert, sondern man soll sich daran reiben, ins Nachdenken kommen. Diese Filme, die wir hier versammeln, die schaffen das gerade erst über ihr künstlerisches Potenzial, genau diese Dinge zum Ausdruck zu bringen, die jetzt vielleicht nicht im Alltagsverständnis über Arbeit gängig sind.
Sagt Michelle Koch, die Leiterin der Dokumentarfilminitiative im Filmbüro NW in Köln. Das Thema Arbeit beschäftigt uns bei Kultur heute, auch in unserer aktuellen Gesprächsreihe An die Arbeit. Morgen hören Sie dazu ein Gespräch zum Thema Muße mit dem Wissenschaftsjournalisten Ulrich Schnabel. Wir wechseln das Thema. Die Nationalsozialisten enteigneten systematisch politisch Verfolgte, vor allem Juden und Jüdinnen. Kulturgüter wurden entwendet, Bibliotheken und private Kunstsammlungen aufgelöst. Heute ist die Restitution, also die Rückgabe von NS-Raubkunst, immer wieder Thema, auch bei uns in Kultur heute. Einer der berühmtesten Fälle von Restitution fand in Österreich statt. Das Gemälde Porträt der Adele Bloch-Bauer I von Gustav Klimt. Seit der Flucht von Ferdinand Bloch-Bauer 1938, dem Ehemann der Adele Bloch-Bauer, fiel das Gemälde in den Besitz der Galerie Belvedere in Wien. Nach dem Krieg entstand ein Jahrzehnte andauernder Rechtsstreit um den Besitz. Auf der einen Seite stand die österreichische Regierung, die das Gemälde als kulturelles Erbe Österreichs ansah, auf der anderen die Erben der Familie Bloch-Bauer, die in den USA lebten und das Gemälde zurückforderten. Vor genau 20 Jahren entschied ein Gericht, dass das Gemälde an die Erben zurückgegeben werden muss. David Freches über den Restitutionsfall in Österreich.
Eine junge Frau mit braunen Haaren und auffälliger Halskette in einem goldenen Kleid vor goldenem Hintergrund. Dieses Porträt von Adele Bloch-Bauer ist eines der berühmtesten Bilder von Gustav Klimt, über 100 Millionen Euro wert und NS-Raubkunst. Vor genau 20 Jahren entschied ein Gericht, das Bild muss Österreich verlassen und zurück in die USA zu Maria Altmann, einer Erbin von Adele Bloch-Bauer.
Es ist natürlich ein Schockmoment gewesen. Es war ein kollektives Verlustmoment für die Menschen. Es ist ein Stück Österreich. Identität.
Baris Alakus ist Geschäftsführer der Klimt-Villa in Wien, einem Museum und dem letzten Arbeitsort des österreichischen Malers. Das berühmte Porträt hing bis zu dem Gerichtsentscheid in der österreichischen Galerie Belvedere über 60 Jahre lang. Nach der Entscheidung haben Menschen vor dem Klimt-Bild getrauert und teilweise Blumen niedergelegt. Die Stimmung damals beschreibt Baris Alakus so.
Es ist eine große Betroffenheit natürlich da. Was man aber bei diesem ganzen Spektakel vielleicht nicht sieht, ist eigentlich die Betroffenheit gegenüber der Menschen, die diese Bilder in Auftrag gegeben haben.
Und das ist auch in diesem Fall so. Das Porträt von Adele hat ihr Ehemann Ferdinand Bloch-Bauer beauftragt. Er kam aus einer reichen jüdischen Familie in Wien und musste vor den Nazis fliehen. Das Bild selbst wurde den Bloch-Bauers nach dem Einmarsch der Wehrmacht in Österreich gestohlen und ging anschließend in den Besitz des Belvedere-Museums über. Baris Alakus weist darauf in der Klimt-Villa hin. Nicht jeder Gast ist damit einverstanden.
Also ich hatte mal einen Gast hier, der ist hier durchgegangen und hat mich dann wüstest beschimpft, was das soll. Und diese Zeit ist, soll endlich mal, soll nicht mehr behandelt werden, es reicht. Und er hat genug davon, er will darüber nichts mehr hören.
1998 kam dann ein Gesetz, um die Rückgabe von Kunstwerken aus Bundesmuseen zu regeln, die während der Nazizeit enteignet wurden. Das war auch für die Erbin Maria Altmann der Startpunkt, um für das Bild zu kämpfen. Zunächst vergeblich. Es folgte ein jahrelanger internationaler Rechtsstreit auf mehreren Instanzen. Bei dem Rechtsstreit ging es vereinfacht gesagt um Folgendes. Das Belvedere, das ein Interview zu diesem Beitrag abgelehnt hat, war der Meinung, rechtmäßiger Besitzer des Porträts und vier weiterer Klimt-Bilder zu sein. Das Museum berief sich dabei auf das Testament von Adele Bloch-Bauer. Die habe dort festgehalten, dass ihr Ehemann die Bilder nach ihrem Tod dem Belvedere vermachen soll.
Das Problem ist nur, man weiß nicht, ob die Bilder ihr gehört haben. Ob Ferdinand Bloch-Bauer, ihr Mann, ihr dieses Bild geschenkt hat oder nicht. Das ist unklar. Sie kann auch nicht testamentarisch verfügen, was ein Erbe dann quasi mit ihrem Besitz machen soll. Das geht nicht.
Zumal der Ehemann durch die Nazis keinen Zugriff mehr auf das hatte, was er vielleicht besaß. Baris Alakus sagt, die Sachlage war gar nicht so klar, wie die österreichische Seite damals argumentiert hat. Das Gericht sah es letztlich genauso. Kerstin von Lingen ist Professorin für Zeitgeschichte an der Uni Wien und beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit Restitution. Sie sagt, das Bild hätte im Belvedere bleiben können, wenn sich Österreich gegenüber der Erbin kooperativer gezeigt hätte.
Es gab einfach diese überhebliche Arroganz, die man oft in der Ministerialbürokratie findet, die einfach dachten, das gehört uns eh, was sollen wir denn mit der Frau reden? Und als es dann irgendwann klar war, das könnte eventuell anders laufen und wir könnten dieses Bild verlieren für Österreich, dann war es viel zu spät, in Verhandlungen einzutreten und dann wäre ein Deal auch wirklich viel zu teuer gewesen für die Republik Österreich.
Seitdem gebe es in Museen einen Lernprozess und eine größere Sensibilisierung für Fragen der Provenienzforschung.
Es gibt an großen Museen zumindest Forschungsstäbe, die sich mit Fragen befassen, wo man eigentlich seit Jahrzehnten schon hinter vorgehaltener Hand weiß, dass hier irgendwas sein könnte oder wo sogar tatsächlich Restitutionsanfragen von Erben offen sind, dass die jüngere Generation versucht, eine einvernehmliche Lösung zu finden mit den Erben.
Was bleibt, ist die Frage, was die Öffentlichkeit aus der Debatte von damals mitnimmt.
Sagt David Freches über die Debatten um Restitution von NS-Raubkunst in Österreich. Und jetzt die Kulturmeldungen von Jörg Piesler.
Im Iran ist die Lage weiterhin unübersichtlich. Das Regime ist zwar innen- wie außenpolitisch unter Druck, hat sich aber offenbar mit brutaler Gewalt gegen die Protestierenden auf den Straßen behauptet. Der Hamburger Schriftsteller und Arzt Farhan Shoghi sagte im Deutschlandfunk, er könne derzeit nicht schreiben und sei ausgelastet damit, in seiner psychiatrischen Praxis die Angehörigen von Opfern oder Vermissten zu behandeln.
Ich denke, dass das genauso wichtig ist, jetzt in dieser Situation, diese Menschen adäquat zu betreuen. Sie können sich nie vorstellen, was sich hier manchmal abspielt. Das ist eine Krisenintervention nach der anderen. Das kostet schon sehr, sehr viel Kraft. Und ich überlege schon, wie ich noch andere Dinge finden kann. Jetzt muss etwas geschehen. Das, was dieses Regime in Iran veranstaltet, das ist dieses organisierte und willkürliche Töten von unschuldigen Menschen. Das ist etwas, das ist reinste Nacht der Barbarei.
Der Lyriker Farhad Shoghi in der Sendung Büchermarkt. Das ganze Gespräch können Sie nachhören in der Deutschlandfunk-App. Die Aktivistin Daniela Seperi, die Poetry-Slammerin und Aktivistin, formulierte im Deutschlandfunk Forderungen an die Bundesregierung.
Wir fordern von der Bundesregierung konkret, dass sie sich an die Seite der Menschen stellen. Was wir bislang sehen, sind diplomatische Floskeln. Es wird weiter nach Iran abgeschoben. In den letzten Jahren hat die Bundesregierung es erschwert, dass verfolgte Aktivistinnen Zugang zu sogenannten humanitären Visa bekommen. Deutschland ist auch nach wie vor stärkster Handelspartner innerhalb der EU für die Islamische Republik Iran. Dieser Handel muss eingestellt werden. Das alles wäre mehr, als die Bundesregierung jetzt gerade überhaupt tut.
Daniela Seperi im Deutschlandfunk über Forderungen an die deutsche Politik zum Umgang mit dem Iran. Den von ihr initiierten offenen Brief haben unter anderem die Schauspielerin Bibiana Beklau und Katja Riemann unterzeichnet. Der Dürer-Zeitgenosse Hans Baldung Green ist einer der bedeutendsten Künstler der Renaissance. Er fand für die Zeit ungewöhnlich erotische und drastische Bilder für Lüste und Ängste. Als Hauptwerk gilt der Hochaltar des Freiburger Münsters. Dass nun in Frankreich eine bislang unbekannte Zeichnung von ihm entdeckt worden ist, gilt als Sensation. Es ist ein Frauenporträt, das stammt aus dem Jahr 1517, ist offenbar seit seiner Entstehung in der elsässischen Familie der porträtierten Susanna Pfeffinger geblieben und lag jahrzehntelang in einer Holzkiste. Im März soll das Werk in Paris versteigert werden. Der Schätzwert liegt bei 1,5 bis 3 Millionen Euro. Und im Museum Wiesbaden sorgte ein anderes Kunstwerk für einen Besucherrekord. Das Gemälde Ophelia von Friedrich Heiser. Das nämlich war zu sehen in einem Musikvideo von Taylor Swift und lockte so Menschen an, die noch nie auf Eigeninitiative im Museum waren. Zusammen mit anderen Aktionen des Museums führte das zu einer Zunahme der Besuche um fast 20% auf 130.000. Und der deutsche Bühnenbildner und Regisseur Jürgen Rose bekommt für sein Lebenswerk den Ehrenpreis der Oper Awards 2026.
Jörg Biesler war das mit den Kulturmeldungen. Vielen Dank. Das war Kultur heute. Gleich nach den Nachrichten hören Sie die Informationen am Abend. Die geplante Bürgerrechtsreform wird da Thema sein, aber auch die Gespräche in Washington rund um Grönland. Mein Name ist Luca Pizzato. Ich verabschiede mich und wünsche gutes Weiterhören.